Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Negotimotion, dem Podcast über Verhandeln, Emotionen, Kommunikation und die spannende Frage, warum Menschen tun, was sie tun. Heute geht es um etwas, das wir alle für selbstverständlich halten und das uns doch täglich täuscht, unsere Wahrnehmung. Denn die meisten Konflikte, Missverständnisse und vielleicht sogar manche gescheiterte Verhandlung entstehen nicht unbedingt, weil Menschen unterschiedliche Fakten haben, sondern weil sie unterschiedliche Wirklichkeiten erleben. Und genau darüber spreche ich heute mit einem Mann, der sich seit Jahrzehnten mit Kommunikation, Entwicklung und menschlichen Perspektiven beschäftigt. Tom Andreas. Tom ist seit 1995 Coach, Trainer und Gründer seines Instituts in Köln. Er verbindet Philosophie, Psychologie, neurolinguistisches Programmieren und systemische Ansätze zu einer Arbeitsweise, die tiefgründig, menschlich und gleichzeitig hochpraktisch ist. Seine Haltung ist geprägt von Wahrhaftigkeit, echter Wertschätzung und einer großen Neugier für die Frage, wie entsteht eigentlich unsere Wirklichkeit? Lieber Tom, wie schön, dass du da bist und welch wundervolle Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit, die ich auch schon habe genießen dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo Christian oder Chris, wie man dich gerne nennt.
Das ist wahr. Und vor allem du. Ja, Tom, starten wir doch direkt mal rein und dann darfst du auch ergänzen, was noch zu ergänzen ist von dir, weil ich fände es auch spannend, wenn du auch den aktuellen Stand deines Instituts, da hat sich ja auch die letzten Jahre viel verändert, kurz auch nochmal aus deinen Worten vorstellst, aber gerne mit einer Handlungsempfehlung, nämlich Tom, wenn du den Satz vervollständigen würdest, Wahrnehmung ist für mich, wie würdest du das tun?
Wahrnehmung ist für mich weniger das Nehmen von Wahrheiten, sondern mehr das Geben von Wahrheiten. Also man müsste eigentlich von Wahrgebung sprechen.
Mhm. Wahrgebung. Das ist schon direkt, wenn wir, es erinnert mich jetzt, ich meine, wir sind ja schon direkt im Thema.
Ich gebe Ihnen eine Wirklichkeit, eine Bedeutung.
Ja, auch ans Reziprozitätsprinzip. Ne? Wenn man gibt, bekommt man ja auch mehr.
Das mehr müsstest du dazufügen als Anwalt oder als Verhandler. Geht's eher, bei dem Reziprozitätsgesetz geht es eher um Ausgleich. Ja, und nicht um das mehr bekommen, dann wäre das Ziel ein anderes.
Das stimmt, in der Präzision bin ich da voll bei dir. Mir ist das eingefallen bei der Wahrgebung, die du gerade geäußert hast. Wenn ich natürlich das Ganze betrachte als Wahrgebung, dann sorge ich ja automatisch im System auch für das Bedürfnis meines Gegenübers, Wahrgebung zu teilen.
Ja, da fangen wir schon an. Ne? Da geht es schon in die Tiefe, lieber Chris. Aber sowas wie mein Gegenüber. Ja, ich habe ja viel übrig für die Sprache, auch für die Art und Weise, wie wir sprechen und mit welchen Worten und grammatischen Strukturen wir sprechen. Und Worte machen ja Bilder im Kopf. Mhm. Diese Bilder tun was mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken und verbinden sich wieder mit unserem Wirklichkeitserleben. Auch Wahrheit ist nur ein Wort. Erstmal. Mhm. Aber viel, viel mehr, wenn wir da drunter schauen, unter die Oberfläche schauen oder hören, dann ist es schon sehr komplex. Und sehr schnell, sehr komplex. Wir reden den lieben langen Tag so daher, als wenn wir im gleichen Film säßen, auf dem gleichen Planeten wären, aber das sind wir nicht. Mhm. Eine Wahrgebung. Schau, du weißt, dass ich eine kleine, jetzt mittlerweile große Tochter habe, die ist 10,5 und ist ja auch wichtig und sie ist in der Tat sehr groß geworden, also richtig aufgeschossen mittlerweile. Und sie hat mich vor wenigen Jahren gefragt, so nachdenklich, aber wie weiß ich eigentlich, ob ich träume oder ob es in echt ist?
Wow.
Und ich glaube, Christian, dass wir diese Frage, wenn es um Wahrnehmung geht, so meine Hypothese wäre, dass wir alle diese Fragen gestellt haben als Kinder. Hm. Ist ja auch Vater, also du weißt ja, von deinen Kindern meistens, so vermute ich, haben die Kinder die Antwort bekommen, den kleinen Knuff an die Seite oder die Schulter, na, wenn du irgendwo gegenstößt und blau wegkriegst, das ist die Wirklichkeit. Ja. Wirklichkeit als Ort der Wirkung.
Ja.
Ja, genau. Der Volksmund kennt sich da ganz gut aus mit. Und ich habe lange nachgedacht, was kann ich jetzt mitgeben? Was kann ich jetzt sagen? Ich habe mir dann gedacht, weißt du, Maya heißt sie. Ich habe gesagt, Maya, ich glaube, dass es vielleicht keine Antwort im eigenen Sinne gibt, sondern eher sowas wie, dass die Frage immer wieder neu zu stellen ist. Und mir geht es um die Kultur der Frage an der Stelle. Ne? Dass sie nicht im Sinne eines Misstrauens, sondern im Sinne einer Sorgfalt und eine Überraschungsbereitschaft. Mhm. Überraschungsbereitschaft und Misstrauen sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Ja.
So, und wir gewöhnen uns sehr schnell an Muster, an eine Kultur von ich sehe was, aha, einmal ist zweimal, einmal ist ein drittes Mal und dann ab dreimal geht ein Muster. Ja, und diese Stabilisierung lässt mich dann in Zukunft das, was ich sehe, gar nicht mehr sehen, sondern etwas von dem, was ich da sehe, erinnert mich an die alte Geschichte. Ich reagiere eigentlich auf die alte Geschichte, also auf mein inneres Konzept davon. Mhm. Und das kennen wir alle. Ne? Sagen, ah ja, du schon wieder oder sowas. Ne?
Ja, genau. Die, auch die in so Handeln, die Self-Fulfilling
Prophecies. Korrekt. Hm? Das ist nicht nur eine, das wird ja nicht als Prophezeiung wahrgenommen, das wird ja, sondern wird ja als Wirklichkeit wahrgenommen. Mhm. Ich bin kein Neurobiologe oder kein Neurologe. Aber es gilt, die Geschichte gilt in meinem Sinne auch, glaube ich, ganz brauchbar zu erleben, vielleicht sogar, dass wir bis zu 7 Sekunden Verzögerung haben. Also wir erklären uns sozusagen neurologisch betrachtet oder neurobiologisch, erklären wir uns die Welt, nachdem sie passiert ist. Und nicht wir planen und setzen etwas um, sondern das ist eine Ohrfeige für die ganze Zielmentalität, die wir so haben. Also wenn ich zur Tasse Kaffee greifen möchte, dann greife ich zur Tasse Kaffee, bevor ich den Beschluss gefasst habe. Und zwar bis zu 7 Sekunden, das ist ja schon enorm. Mhm. Das würde bedeuten, wenn es stimmt, dass ich nicht, wie gesagt, bin kein Wissenschaftler in dieser Hinsicht und man liest darüber und auch ich. Und ist das dann wahr oder nicht wahr? Aber das gibt zumindest eine erstaunlich neue Perspektive. Ja. Und die Perspektive heißt für mich weniger Wahrheit im Sinne einer Erklärung, sondern bin ich fähig, überhaupt was zu hören oder auch etwas wahrzunehmen. In dem Sinne einer Überraschtheit. Und eine Frage, die mich überraschen lässt, überrascht sein lässt, ist für mich immer eine köstliche und kostbare Frage. Und gibt mir einen sehr lebendigen Spielraum und macht etwas, wo ich sagen würde, das hat eher was mit Wahrnehmung zu tun. Mhm. Wiederhole ich das oder ist es neu für mich?
Das ist ja auch das Spannende in Verhandlungssituationen, fällt mir nur gerade ein. In Verhandlungen glauben Menschen ja oft, ich habe den anderen durchschaut.
Ich weiß, was du denkst.
Ja?
So. Das ist der klassische Satz, ja.
Ja, genau. Wie gefährlich ist eigentlich so ein Gedanke über die Wahrnehmung?
Gefährlich? Naja, kenne ich jetzt deine Idee zu Gefahr nicht, ne? Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu schwer. Mhm. Ich würde eher sagen, wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit. Und Wirklichkeit ist, würde ich definieren, als Ort der Wirkung und der Auswirkung. Mhm. Wenn du schon beginnst eben mit Verhandlungen und du sprichst vom Gegenüber. Gegen und über. Das sind zwei nonverbale Aspekte mit drin. Die Konfrontation, mein Gegenüber, das Über, ja, was eine Art von Statusform auch hat und haben kann, ja, auch in der Tierwelt, nicht nur in der Menschenwelt. Also die nonverbalen Aspekte spielen für mich natürlich auch eine große Rolle als Kommunikationstrainer. Ja. Mhm. Ob ich die Hand nach unten absenke, wenn ich mit dir rede, oder nach oben absenke, ob ich jetzt direkt auf dich zeige oder die Hand zurücknehme, spielt für dich ja emotional und in der ganzen Ausdrucksform einen massiven Unterschied, gehe ich von aus.
Ja, absolut. Die Gestik ist ja auch viel mehr erforscht noch als die Körpersprache an sich. Viele Menschen glauben ja, Körpersprache ist so groß erforscht, aber eigentlich ist es die Mimik und die Gestik. Deswegen auch die Zeitanzeige-Gest, die es ja auch teilweise gibt in der Kommunikation, aus der man viel schließen kann.
Ja.
Du hast jetzt was gesagt mit, wie wir uns unsere Wirklichkeit konstruieren. Mhm. Nimm da mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit. Bestimmt haben viele schon mal gehört, man konstruiert sich sein Bild der Welt, aber viele können damit vielleicht gar nicht so im Kern was anfangen. Wenn wir da nochmal aus der Komplexität nochmal einsteigen, ein bisschen weniger komplex.
Ja, zumindest verständlicher vielleicht, wenn man das kennt. Ne? Mhm. Und also eine kleine Lehrgeschichte, die ich immer wieder gerne erzähle auch, das ist schon sehr lange her. Da gab es einen für meine Verhältnisse jungen Mann, der war so um die Ende 30, 40 und war eine Führungskraft in einem Unternehmen und wir hatten im sogenannten Coaching seine Themen besprochen und es war gut, er war im Begriff zu gehen. Drehte sich aber um und sagte, Herr Andreas, haben Sie noch einen Moment Zeit? Ich sage, ja, es war Abend, worum soll es denn gehen? Ich habe da noch, druckst du ein bisschen rum, ich habe da noch ein Anliegen, noch eine Frage. Ich bitte, er ist aber sehr persönlich. Ach ja, bitte, nur zu. Ich hätte so gerne wieder eine Beziehung. Kann man da was machen? Da habe ich dann gesagt, bei mir nicht, ich bin schon vergeben. Musste dann nachher sagen, ja, aber sie meine ich ja gar nicht, ist doch klar. Das muss nicht klar sein. Und dann kam er ins Gespräch darüber und dann neben diesen Gender-Themen oder wie auch immer, ging es plötzlich um was ganz anderes und er sagte, ich hätte gerne wieder eine Beziehung. Wenn du jetzt an das Wort Beziehung, lieber Hörer, wenn du an das Wort Beziehung denkst, ich spreche bewusst mal ein bisschen merkwürdig aus, Beziehung, ja. Was hast du für ein Bild im Kopf? Im groben Kontext weißt du, es geht um eine Paarbeziehung oder irgendwas in die Richtung, was er sich wünscht. Und was denkst du, was hast du für ein Bild im Kopf, Christian?
Naja, gut, es steckt das Wort ziehen auch irgendwo in der
Ja, auch das.
Begrifflichkeit, wenn ich das Ganze jetzt aufdrösel in der reinen Wortbegrifflichkeit. Ja, man zieht an etwas.
Und was ist dieses Etwas bei dir?
Bei mir persönlich wäre es im Rahmen Beziehung, wäre es Bindung, Verbindung, Resonanz.
Ja. Das, ja. Also hast du vermutlich ein Bild im Kopf, nachdem ich gefragt habe, ein Bild, ne? Es geht
Ja.
auch um Wahrnehmung. Oder ein Bild. Das heißt, wenn dieses Bild enthält vermutlich zwei Objekte oder zwei Subjekte, wenn du so willst, zwei personenähnliche Gegenstände, die sich aufeinander beziehen. Also entweder die meisten sagen dann, naja, zwei Strichmännchen, wenn ich das malen lasse oder zeichnen lasse, zwei Strichmännchen mit einem Herzen, drumherum oder einem Kreis drumherum oder eine Verbindungslinie zwischen den beiden Herzen, was auch immer, und in diese Richtung oder Händchen haltend oder so what. Ja?
Ziemlich genau das, ja.
Ziemlich genau das. Ne? Mir geht es um das Bild und nicht um das leere Wort. Denn Worte machen Bilder in der Regel. Manche Worte sind leer, also das heißt, sie erzeugen kein Bild. Und manche sind über das Bild sozusagen die Tür, die Pforte zu Gefühlen, zu inneren Erlebnissen. Also wenn ich ihn dann gefragt habe, was haben Sie denn für ein Bild im Kopf? Dann beschrieb er das so. Und dann sage ich, was sehen Sie denn? Auf wen möchten Sie sich denn beziehen? Ja, sagt er, auf eine Frau möchte ich mich wieder beziehen. Und dann sagt er, wenn Sie eine Beziehung haben, wo sind denn dann Sie? Er war ganz verwirrt und dann bin ich an den Flipchart gegangen, habe diese beiden Figuren aufgemalt und er sieht ja die Person, die er haben will. Aber er sieht in Wahrheit tatsächlich, wenn du sowas willst, innerlich, nicht das äußerlich Projizierte, sondern innerlich sieht er ein Paar. Also er wird rausgehen und er wird draußen in der Welt überall Paare sehen. Das ist verständlich.
Ja, das ist ein Priming-Effekt auch, ne?
Absolut. Das ist der Fachbegriff dafür, das Priming. Ne? Mhm. Du stellst dir vor, die Leute kennen es alle. Ne? Du willst ein neues Auto kaufen oder sowas und beschäftigst dich damit und entscheidest dich für eine Marke oder denkst, ah, das wäre eigentlich am liebsten und so weiter. Und was kriegst du? Überall servierst diese Autos, ne?
Genau.
Das ist dieses selbsterfüllende Prophezeiung, von der du eben sprachst. Ne? Das heißt, es ist ein Priming-Effekt. Die Wirklichkeit ist vollplötzlich von dem, was du siehst. Aber Vorsicht, man kann sich auch vertun in der Formulierung, in der sprachlichen Struktur, stecken einige Fallen drin. Mhm. Wie in dem Beispiel, eine Beziehung haben. Und dann hat er sich das angehört und hat gesagt, ja, aber so ist es doch, die Guten sind alles vergeben. Dann habe ich gesagt, sehen Sie, das ist Ihre Behauptung. Das können Sie nicht wahrnehmen. Ja, aber ist doch klar. Ich sagte, nein, aber was stimmt denn an mir nicht? Dann habe ich gesagt, an Ihnen stimmt, glaube ich, so alles, was ich mir so vorstellen könnte. Aber in Ihrer Formulierung nicht. Ja, wie muss ich denn jetzt denken? Das ist eine sehr vernünftige Frage. Ich habe dann gesagt, sagen Sie doch mal den Satz, auch wenn er ein bisschen ungewöhnlich klingt, ich möchte mich wieder auf eine Frau beziehen. Und dann standen ihm fast die Tränen in den Augen und dann hat er im inneren Bild eine Person. Mhm. Und ich möchte eine Beziehung haben, heißt Gegenstand Paarbeziehung haben. Und dann ist das mit einem Gefühl verbunden. Mhm. Also er ist Teil dieses Programms sozusagen. Ja, und das war es im Grunde. Ja. Mhm. Und wir hatten einen Termin für ein Nachgespräch ausgemacht und dann hat er irgendwann behauptet, ich hätte ihn hypnotisiert, weil er es über alleinstehende Frauen sähe. Ich war natürlich hinreichend erschrocken und habe gedacht, huch, was habe ich denn getan? Das ist die Idee, aber ich hätte sie hypnotisiert. Ja. Dann kam er ins Gespräch. Aber ich meine, das kennen alle eigentlich. Als meine Frau schwanger war, da gab es immer mehr schwangere Frauen. Dann verschwinden die langsam, dann wird aus der schwangeren Frau wird dann irgendwann ein Kind und eine Mutter. Und dann tragen die Männer dann vielleicht das Kind an der Brust, wenn es auch ein Säugling ist, um auch mal einen Kontakt zum Kind zu haben. Wenn ein Kinderwagen raus, die Kinderwagen verschwinden, irgendwann schwanger Frauen gibt es schon länger nicht mehr. Das Kinderwagen oder sehr vereinzelt nur noch und Kinderwagen gibt es auch nur noch vereinzelt. Neues Modell sind schon gar nicht mehr existent. Man sieht aber überall Schultüten. Ja? Und dann werden überall Schultüten gesehen oder Kinder statt Kinderwagen so Fahrräder mit Elektromotor und größerem Umfang mit sitzen parallel und so weiter. Und so dann irgendwann steht am Ende dieser ganzen Arie der Musterbildung, des Primings, entsteht dann sowas wie eine Tochter ist in den geburtenstarken Jahren geboren. Mhm. Das ist dann wahr. Denn ich kann es ja wahrnehmen. Ja, da siehst du, oh, hast du doch gesehen. Überall. Hier sind die nicht mehr da. Siehst du jetzt hier Schultüten? Nee. Aber als meine Tochter da war, kann ich bezeugen. Und nicht nur ich, sondern auch meine Freunde. Die waren auch da. Die hatten ja auch alle Schultüten, die Kinder. Mhm. So erzählen wir uns die Welt, konstruieren eine Geschichte. Das meint dieser konstruktivistische Ansatz auch in der Philosophie. Vielleicht ist das lebenspraktisch genug, um gelten zu können. Ja? Jetzt, im Grunde ist es ein Narrativ. Also eine Geschichte.
Ja, und es macht eben den Unterschied, wenn ich das von dir kurz so zusammenfasse, macht es ja den Unterschied, sehe ich mein Zielbild, indem ich mich in meinem Zielbild sehe, also zum Beispiel jetzt die Beziehung und ich sehe nur Paare, oder sehe ich mein Bedürfnis in dem Moment eine Frau als Partnerin zu haben, also in eine Beziehung zu einer Frau zu gehen und finde dann eben die Frauen. Also es ist ja eben, wenn ich dich richtig verstehe, was den Konstruktivismus angeht, auch ganz essentiell, sich zu entscheiden, was möchte ich mir konstruieren, vielleicht bewusst, weil es hilfreicher ist, meine Ziele, Wünsche, Gedanken zu erfüllen, als wenn ich das Ganze ungeprüft mache oder einfach nur mal etwas äußere.
Einfach nur mal etwas äußere. Etwas veräußerst, heraustust. Ne? Die Frage ist, wenn du nach was greifen willst oder was haben willst, ob du das für dich in Besitz nimmst oder zu dir reinnimmst oder draußen lässt.
Genau.
Das muss in einem gewissen Sinne sinnlich konkret vorstellbar sein. Mhm. Du bist als Betrachter außerhalb.
Genau. Und viel zu oft nehmen wir uns ja in das Gesamtbild mit rein, was wiederum zu einer Verzerrung führt in dem Moment und möglicherweise für Hindernisse sorgt.
Wir brauchen beides, Chris. Wir müssen drin sein, in dem eigenen Erleben, denn nur da, wenn wir reingehen in das Bild, ich beschreibe es mal so, dann wissen wir, ob es schmeckt oder nicht schmeckt. Wir müssen in den Apfel reinbeißen. Wir können anhand eines Bildes von einem Apfel nicht feststellen, ist der Apfel lecker oder nicht lecker. Für mich in dem Moment. Gehe ich rein in dieses Geschehen, dieses Geschehen ist, dann ist es immersiv, wie das heute heißt. Ja. Bin ich drin in dieser 3- bis 4-dimensionalen Welt, Bewegung im Raum dazu. Wenn ich davon ausgehe, ich sage, ich möchte das haben, möchte den Apfel haben, dann ist der Apfel dort an dem Papier aufgemalt oder auf der Fotografie. Das ist nur ein Bild. Der entscheidende Unterschied ist, weiß ich das und kann ich das wählen? Wem gebe ich Wahrheit an dieser Stelle? Wem gebe ich Geltung? Wenn ich jetzt mit dir in Streit gerate, dann könnten wir sagen, ich berichte aus meinem Erleben heraus und nicht über das, was es zu erleben gibt. Das würde auch für dich dann dort dann gelten.
Und da haben wir jetzt ja schon mal zwei Positionen auch mindestens gerade miteinander besprochen.
Ja. Na,
das Innen.
Ich sage mal, wir sind dir vertraut, das ist assoziiert und dissoziiert. Ne?
Also genau, richtig.
Drin in der Geschichte gucken aus den eigenen Augen raus und agieren und haben wenig Bewusstsein darüber, als wer wir das tun.
Magst du vielleicht zu diesen Positionen, zu denen es ja auch noch weitere gibt, kurz was sagen? Du hast gerade gesagt, assoziiert, dissoziiert. Also ja, das dürfte ich ja auch unter anderem auch von dir lernen damals und auch wieder lernen auf eine ganz neue Weise. Aber es ist ja noch viel mehr als einfach nur sich von außen zu betrachten oder sich selbst in einer Situation wiederzufinden.
Sich selbst in einer Situation wiederzufinden, was meinst du damit?
Ne, eben assoziiert zu sein, also dass ich in eine Situation hineingehe und die Situation aus den Augen von damals wiedererlebe. Das ist ja das eine. Das andere wäre zu sagen, ich erinnere mich an eben dieselbe Situation, beobachte mich aber von außen in der Situation.
Welche Qualitäten hast du denn im Unterschied? Das würdest du sagen, was ist für dich das eine und was ist für dich das andere? Ich denke, es sind beide wichtig und die Kultur des Wechsels, wann gehe ich in die eine Perspektive, wann gehe ich in die andere Perspektive, ist maßgebend.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes ein maßgebend. Ja.
Ich finde es schön, wenn du sagst, die Kultur des Wechsels. Also Kultur würde ich in dem Moment assoziieren mit Haltung. Und diese Kultur des Wechsels im Sinne von, wir sind jetzt ja beide, würde ich jetzt mal so sagen, sehr empathische Menschen. Es wird ja unterschieden zwischen der kognitiven und der affektiven Empathie. Und vielleicht kann man es an dem Beispiel auch ganz gut festmachen. Kognitiv empathisch bedeutet, ich sehe, was du fühlst. Das ist dann eher die Position von außen, die dissoziierte Position für mich, dass ich jemanden beobachte, wie die Person mutmaßlich in Gefühl X ist. Ja, dass ich so definiere als das Gefühl X. Und wenn ich affektiv empathisch bin, dann kann es sein, dass ich mich in der Emotion der anderen Person verliere und zu sehr in der Emotion einer anderen Person aufgehe oder in dem, was ich meine, was die Person gerade fühlt und es mir zu eigen mache.
Ja, und einmal dir zu eigen machst vielleicht und deine Schlussfolgerung daraus, das, was an Zusammenhängen existiert, überdeckt und überlagert. Weil dann hast du deine Interpretation dessen, was du da siehst, bist also quasi drin, aber nicht mehr in der jetzigen Geschichte, sondern in einer noch anderen Geschichte. Nämlich die eine eigene, so wie du es gerade beschrieben hast. Und wir alle kennen das, ne? Dass wir sozusagen in bestimmten Momenten, manche sagen dann, das triggert mich, das kickt mich an, das drückt mir die Knöpfe, was wir da für Ausdrücke haben. Ne? Schreiben wir das ja auch dem anderen zu oder der Außenwelt zu, dass die etwas mit uns macht.
Ja.
Und das ist ja in gewisser Hinsicht, jetzt nach dem, was wir besprochen haben, in der Tat nicht ganz wahr. Zumindest gibt es eine andere Hypothese, die ich anstellen könnte und sagen, wahr ist, dass ich gebe dem, was ich da sehe, die Bedeutung vielleicht die Bedeutung, die es früher mal für mich gehabt hatte.
Und dann sind wir im Bereich der Wahrgebung.
Richtig.
Wie schön. Und dann sieht man, wie sehr ich dich vorhin missverstanden habe oder habe missverstehen wollen. Im Bereich Wahrgebung, für mich war die Wahrgebung, anderen Menschen meine Wahrnehmung möglichst präzise zum Ausdruck zu bringen, um besser verstanden zu werden, um dann auch das Geschenk zu erhalten, dass die andere Person motiviert ist, sich mir gegenüber zu öffnen. Aber dein Verständnis von Wahrgebung ist das Verständnis, ich bin präzise in dem, was ich wahrnehme und gebe ganz bewusst dem eine Bedeutung.
Ja, also du kennst das berühmte Beispiel mit der Negation. Ich möchte keinen Stress mit dir haben. Ne? Gar keinen Stress.
Wo ist der Stress?
Da ist er. Gar keinen Stress haben. Ne? Und sofort gibt es innere Bilder, die ich erzeuge, die durch die Worte erzeugt werden.
Ja.
In dem Sinne können wir, das hast du aus dem NLP auch gut kennenlernen können, es sind 6 Arten des Denkens, wenn ich das nenne. Mhm. Inneres Sehen, inneres Hören, inneres Spüren oder Fühlen, inneres Riechen und inneres Schmecken. Und die andere Hand kannst du neben den Daumen, das ist das sprechende Denken. Also die Art von Sprache, die eigene grammatische Konstruktionsmerkmale und Bedingungen hat.
Und das ist ja so eine zusätzliche Ebene, die sehr, sehr oft ausgespart wird. Deswegen sei da so lieb, sag gerade nochmal zu deinem Daumen, den du mir gerade in die Kamera gezeigt hast, nochmal was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das geht, glaube ich, auch in eine gewisse Tiefe, die viele nicht kennen.
Transformationsgrammatik, ja, oder Korschewski. Ein schönes Video von ihm, das eine Kollegin mal gezeigt hat. Er sitzt in so einer Hitzewelle, ähnlich wie jetzt hier, mit 45 Grad hier oben unterm Dach und sitzt auf dem Balkönchen in Kalifornien als alter Mann, hält einen so einen kleinen Propeller in der Hand, so batteriebetrieben, und sagt, das ist doch eine schöne Scheibe, nicht wahr? Der Rotor läuft. Wenn er ihn anhält, hat er so einen 3-strahligen Stern. Und durch das Rotor läuft, wird das Auge, durch das schnelle Bild, wird das Auge sozusagen betrogen. Mhm. Das können wir ausmachen, indem wir sagen, aha, wir haben Alternativen und Unterschiede. Mhm. Viele Dinge nehmen wir nicht so differenziert wahr und interessieren uns so sehr wie so ein Propeller, der dann eine Scheibe wird. Ja. Mhm. Er sieht tatsächlich aus wie eine Scheibe. Das kennen wir von den Bewegtbildern, ne? Jetzt auch gerade.
Ja, und in dem Moment ist es ja auch wahr.
Für wen?
Für ihn, weil er die Scheibe sieht.
Wenn sein Wahrheitsbegriff eng ans Sehen gekoppelt ist. Das ist bei uns auch so.
Korrekt. Genau, wenn es nicht eng ans Sehen gekoppelt ist, sondern an die Logik, dann weiß er ja, das sind 3 Lamellen oder wie man das nennt beim Ventilator, ja, und dann kann er diese Wahrheit natürlich wieder zerstören, indem er die Logik dahinter betrachtet.
Ja, oder dann darauf kommt, den Finger reinzustecken, das Ding anzuhalten und zu sagen, guck, das sind 3 Rotorblätter.
Oder das.
Also im Grunde geht es ja darum, dass wir Äußeres und Inneres unterscheiden können. Das ist schon mal ein wirklich wichtiger Punkt. Das versucht die Sprache ja auch zu definieren. Und wieder meine Tochter, die vielleicht mal schwierige Träume hatte, wie das Kinder oft so haben, kam zu mir und sagte, Papa, ich habe so schlimme Sachen geträumt. Traute sich nicht, die Augen zuzumachen, weil dann die inneren Bilder sie wieder überfallen hätten. Da habe ich sie gesagt, komm mal her, setz mal auf meinen Schoß. Habe ich sie festgehalten, bist ganz bei mir, habe sie so mit dem Blick nach vorne auf meinen Schoß gesetzt. Magst du mir erzählen, was du siehst? Beschütze dich. Saß er mit mir auf dem Schoß, druckst sie so ein bisschen rum, wollte es aber nicht wirklich erzählen und plötzlich fing sie an zu kichern. Ich meinte, aha, das ist aber interessant, was machst du denn gerade innerlich? Und sagte sie, Papa, ich habe gerade entdeckt, dass man auf die Innenseite seiner Augenlider auch andere Bilder malen kann. Und das finde ich wunderbar. Ja. Das ist das ganze NLP in einem Satz. Das Ganze nicht, aber sehr viel davon.
Unfassbar viel, ja, absolut. Ja.
Und Virginia sagt, Worte machen Bilder. Ja, und das sind Worte, leere Worte oder Worte, die Bilder erzeugen. Also die semantische Resonanz. Mhm. Das ist auch ein Teil dieser Empathie, die du eben versucht hast zu beschreiben.
Mhm. Empathie sorgt ja eben auch dafür, dass Menschen vielleicht auch entspannter wahrnehmen. Also zumindest in meiner Erfahrung, wenn sich jemand aufgehoben fühlt, wenn es mir gelingt, für jemanden einen geschützten Raum zu kreieren, beginnt sich, ich nenne das immer den Tunnelblick, ja, den Röhrenblick, beginnt er sich zu weiten und man nimmt plötzlich mehr wahr, weil man weniger fokussiert ist, in Anführungszeichen das Richtige wahrnehmen zu wollen.
Ja, das Richtige, ja, ein wichtiger Punkt.
Ja, also das vermeintlich, genau. Mhm. Mensch, sag mal, welche Wahrheit über Wahrnehmung hat eigentlich dein eigenes Leben verändert?
Das ist eine Frage, die sehr weit führt, ne? Also einmal glaube ich, Dinge, die mich überrascht haben, wo ich was für selbstverständlich hielt, auch meiner Wahrnehmung, und plötzlich wieder eine große Irritation passiert ist. So der Tod meiner Mutter zum Beispiel oder die Selbstverständlichkeiten des Lebens, die man als junger Mensch hat, sie plötzlich alles auf den Kopf stellen, wenn sie nicht mehr da sind. Es gibt in Köln die Ausstellung von der japanischen Künstlerin, die weltberühmt ist. Im Museum Ludwig, die gerade eine Ausstellung hat, da war ich gestern mit meiner Tochter auch, mit meiner Frau. Und wir haben uns das angeschaut. Und die ist auch für verrückt erklärt worden als Kind. Ich habe mir die Bilder angeschaut, die sie gemacht hat. Ja, überall Punkte und so weiter. Du kennst die Dinge von dieser Sache, von ihr. Sie ist vielleicht die bekannteste Künstlerin, zeitgenössische Künstlerin. Und das war sehr berührend auch. Ja. Und das waren sehr unterschiedliche Perspektiven, wie sie gelitten hat, wie sie nach Japan verlassen hat, nach in die USA gegangen ist. Da geht es auch ganz viel um Wahrheit und um Nicht-Wahrheit. Also wir können Wahrheit und Lüge unterscheiden, wir können aber auch Wahrheit und Wirklichkeit zusammenbringen. Das meinte ich mit Wirklichkeit wäre ein Ort der Wirkung. Da sind wir oft sehr ungenau. Ne? Ist doch wahr. Ich meine aber Wirklichkeit.
Weil wir zu schnell sind, glaube ich auch. Ich merke gerade auch, wie unser Gespräch mich sehr entschleunigt.
Gut.
Ja.
Meine Motorradfahrzeiten sind vorbei.
Ja, und im Moment sind in meiner Wahrnehmung ganz viele Menschen auf dem Motorrad unterwegs und fahren weit über der Höchstgeschwindigkeit.
Ja, stimmt. Ich verstehe natürlich die Analogie, aber für mich hat das, wenn du das Digitale damit ansprichst, ne, die Gewohnheiten. Ja, das ist für die Kinder auch ein aus meiner Sicht ein wirklich großes Problem. Eine der Lieblingsgeschichten meiner Tochter, die ist eine alte Geschichte, von die ich über Jorge Bucay kenne. Maskots. Das ist eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Es ist ein König mit seiner Jagdgesellschaft reitet durch den Wald. Pfeil- und Bogenzeiten waren es. Und auf einer Lichtung sah er plötzlich überall Zielscheiben an den Bäumen. Und mitten in jeder Zielscheibe steckte ein Pfeil. Und er war fasziniert und sagte, wie kann das sein? Wer ist so unglaublich genau? Kein einziger Schuss daneben. Keiner ging daneben. Nirgendwo lag ein Pfeil auf dem Boden. Mitten im Gold. Wie der Bogenschütze sagt. Er ließ dann den Schützen suchen und man fand ein kleines Mädchen, die gerade noch die Kraft hatte, den Bogen, den Erwachsenenbogen zu spannen, dass der Pfeil losging. Der König war überrascht und bezichtigte sie der Lüge. Das war es nicht, du, das muss ein Meister gewesen sein. So, du bist viel zu jung, du bist ein Mädchen, das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Und dann war sie unter Tränen bereit, aus Angst auch, dann, um das vorzumachen. Dann gab er ihr Bogen und Pfeil. Sie ging zu einem Baum, an dem keine Zielscheibe hing, schoss auf den Baum, Pfeil blieb wippend dann stecken und dann ging sie hin und zog zwei Kreiden aus der Jackentasche und malte die Kreise um den. Verständlich, wir geben dem, was wir sehen, eine bestimmte Bedeutung, eine bestimmte Verknüpfung. War natürlich für meine Tochter eine große Freude, diese Geschichte.
Diese Geschichte ist bei mir gerade wie so ein kleiner Comic abgelaufen, als du es erzählt hast, wie das Mädchen mit der Kreide diese Kreise um den Pfeil malt und alle sind überrascht und da sind wir wieder genau bei dem, ne? Was macht eigentlich Wahrnehmung mit einem oder wo hat es eine Bedeutung in der Überraschung auch?
Ja, in der Überraschung für mich ja. Ne? Das ist ja nach meiner persönlichen Erfahrung oder Kultur und ich bin gerne überrascht. Ne? Nicht immer mit gutem Ergebnis natürlich. Es gibt auch unschöne Überraschungen. Aber ich versuche sozusagen das Schlechte am Guten und das Gute am Schlechten wahrzunehmen und zu unterscheiden. Ja, und nicht eine Vorhersage zu treffen, eine vorabgebende Bedeutung. Das schafft einen Rahmen und einen Raum für den Dialog. Das kennst du sicher von mir. Ich bin ein großer Freund von Martin Bubers Texten. Martin Buber, der so schön vom Zwischenmenschlichen spricht, von dem, was zwischen Menschen passiert. Und es ist für mich wie greifbar, für viele auch. Ne? Das ist eine Zuneigung zu jemandem zum Beispiel. Und, oder am Du wird erst das Ich zum Ich. Auch das ist einfach gesprochen, aber ein wichtiger Satz für mich. Dass wenn du nicht da wärst, wäre ich dann, wäre ich anders. Also bist du Teil meiner Wahrheit, Teil meiner Wirklichkeit. Und wenn ich denn jetzt die abspreche, dann wird es in der Tat nochmal doppelt schwierig.
Am Du wird erst das Ich zum Ich.
Am Du. Ich brauche in diesem Satz ein Gegenüber. Wir könnten aber auch ein Miteinander daraus machen. Ja? Aus dem Gegenüber ein Miteinander. Das andere wird eins mit mir im Moment dieser Gegenwart.
Und schon ist der Hochstatus entfernt, das Über.
Richtig.
Ich hätte noch ein Thema, von dem ich mir wünschen würde, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Überblick verschaffst. Das wird nicht der große Überblick sein können, weil es so allumfassend ist, dieses Thema. Aber was mich an Wahrnehmung so fasziniert, ist ja die unfassbare Komplexität, die dieser Themenbereich mit sich bringen kann. Und für Menschen, die den Begriff zum ersten Mal hören, würde ich mir sehr wünschen, dass du nochmal eine Ausführung machst, was genau ein soziales Panorama ist und wie genau du das mit deinem Wahrnehmungsverständnis in Verbindung bringst. Weil ich ergänze nochmal, einige meiner Hörerinnen und Hörer, die kennen Aspekte daraus, zum Beispiel aus Zugehörigkeitsebenen-Thematiken, also aus dem Bereich Aufstellungen, innere Aufstellungen, Aufstellungen im Außen. Aber das ist ja noch viel vielschichtiger, wie das Ganze nutzbar ist. Und da würde ich mich sehr freuen.
Da würde ich sagen, dass bestimmte Gesten und Grundrichtungen auch und bestimmte räumliche Muster und Strukturen für uns eine innere Bedeutung haben, die wir kulturell oder auch sogar biologisch mit, sozusagen genetisch, wenn du so willst, ererbt haben. Ja? So, das heißt, dem Feind ins Auge gucken. Deswegen kannst du den Tieren nicht ins Auge gucken, ja, ohne dass du Schwierigkeiten kriegst. Das sind bestimmte Gesten. Oder wenn du rechts oder links von jemandem gehst, das einen Unterschied macht. Das können die Hörer ja gerne mal testen. Wer liegt im Bett rechts, links? Oder beim Autofahren sind die Gespräche plötzlich anders. Und woran liegt es, dass wir beide nach vorne im gemeinsamen Fokus sind? Ist immer auch räumlich. Und dann, wenn wir das sagen, das sind die Bilder, die wir intern haben, auch nicht still und fotografisch eingefroren und zweidimensional, sondern sie sind mehrdimensional. Wir sind also quasi im Film. In der Volksmund auch sagt, boah, da hast du aber einen komischen Film laufen. Oder jetzt habe ich so einen Film im Kopf, den ich nicht mehr loswerde. Oder ähnliche Sprüche. Und den kann man beeinflussen. So wie das, was meine Tochter sagte über das Bemalen der Augenlider von innen. Soziales Panorama heißt aus meiner Sicht, ein sehr brauchbares Buch darüber geschrieben hat, sein niederländischer Freund namens Lukas Derks, Psychologe, und das ist immer so nett an das Social Panorama. Ja? Das sind, wir machen einen kleinen Test. Das können wir auch noch nicht Beziehungen dafür zu missbrauchen. Mach doch mal als kleinen Test. Hast du Lust? Die Hörer können gerne mitmachen. Und das beginnt, dass du die Augen schließt. Und stell dir erstmal was Leckeres vor und nicht verraten, was es ist.
Okay.
Gib mir nur ein Signal, wenn du was hast. Hast du. Auf einer Leckerheitsskala von 0 bis 10. 0 bedeutet total unlecker und 10 bedeutet absolut lecker.
10.
Ah, heißt das zweite Frühstück oder wie auch immer noch vor dir.
Ich ernähre mich tatsächlich 16:8. Das heißt, jetzt an Essen zu denken,
entspricht dann.
Ist schon eine Herausforderung.
Okay, also eine gute 10. Jetzt bitte ich mal folgendes Experiment zu machen. Das nochmal zu betrachten. Nur als, so als sei es tatsächlich wahr. Und wirklich. Und ist es auf Augenhöhe oder etwas tiefer auf dem Tisch oder rechts oder eher links? Dreidimensional. Beantworte die Fragen innerlich. Die musst du nicht mir beantworten, sondern dir selbst. Ist es eher hell oder eher dunkel? Ist es eher farbig oder schwarz-weiß? Ist es deutlich? Ist es kontrastreich? Ist es etwas größer, etwas näher? Hast du? Und jetzt bitte ich dich, das mal wegzuschieben. In der inneren Geste. Das Bild wegzuschieben und mach es bitte zweidimensional. Nimm die Farbe raus, lass es verblassen. Wie als wenn es ein Foto wäre, Schwarz-Weiß-Bild, etwas kleiner, etwas tiefer, weiter weg, 2 Meter Entfernung, das unscharf in den Kontrasten, Grau-Schwarz-Weiß-Bilder, wie früher die gerasterten Zeitungsbilder vielleicht. Wenn du es so betrachtest, ist ja immer noch das gleiche Objekt, nur anders dargestellt. Und was gibt es denn jetzt für eine Bedeutung auf der Leckerheitsskala von 9 bis 10?
Spontan 5.
5. Also das verringert sich, ne? Dann holst du wieder näher ran. Nur das näher ranholen. Wird es besser oder schlechter?
Wird besser.
Dann mach die Farbe.
Aber nicht so gut wie vorher.
Okay, dann mach die Farbe wieder rein. Drehst ein bisschen Bewegung. Kontraste. Leuchtende Farben von innen. Noch etwas näher vielleicht, etwas größer.
Der Speichelfluss kommt jetzt. Ja,
sogar dein Körper. Sogar dein Körper wird überzeugt, aktiv zu werden. Was ich wirklich wichtig finde an der Stelle. Gut. Du schiebst bitte wieder an einen angemessenen Platz, wo du nicht direkt rauslaufen musst. Hast du?
Ja.
Das ist eine wichtige selbstdisziplinarische Übung. Okay.
Total schön. Und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörer haben das gerade nicht im Auto gemacht mit dem Augenschließen, falls sie einen Podcast im Auto
Ja,
hören.
richtig.
Aber ansonsten, was mir wichtig ist, das ist ja eine kleine wertvolle Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Mach das nach. Also hört zur Not nochmal diese kleine Passage
Ja.
und übt das mal. Denn das ist auch was ich habe lernen dürfen durch die Ausbildung, die auch du gibst und die du auch nach wie vor bist du ja auch Ausbilder. Dieses, es reicht nicht, die Dinge zu denken. Man muss sie auch fühlen oder auch
Ja.
ausüben. Und es ist ganz wichtig, diese Balance, auch ist ja auch eine andere Form von Wahrnehmung wiederum. Es ist eine Kombination.
Ja, und deswegen erlaubt mir da an der Stelle das Denken nicht so von dem Fühlen zu trennen. Sondern ganzheitliches Denken heißt sechs Arten des Denkens, ne? Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken und das sprechende Denken. Wenn wir nicht in Zahlen, sondern in Beziehungen uns ausdrücken, ja? In Nähe und Distanz, in Entfernung. Und im Volksmund und in der Sprache haben wir solche Begrifflichkeiten auch. Der ist mir ganz nah. Wir meinen damit eine emotionale oder psychische Nähe. Wir reden von naher Verwandtschaft und nicht entfernter Verwandtschaft. Das Begriffe der Distanz sind ja selbstverständlich für uns. So sehr selbstverständlich, dass wir sie gar nicht mehr in Frage stellen. Das soziale Panorama beinhaltet eben auch diese Distanz und Nähe. Und normalerweise mache ich mir keinen Begriff dafür, was Nähe und Distanz heißen mag. Sondern ich denke, die Person ist so oder sowas in der Art. Aber Nähe und Distanz kann ich steuern. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, dass ich eingreifen kann und sagen kann, wenn mir die Person aus irgendeinem Grund auf eine komische Weise vielleicht ungut erscheint oder jemand, den ich nicht kenne, wie komme ich an dieses Vorurteil? Wie kann ich das verändern? Wie kann ich das neutralisieren? Und diese Submodalitätenarbeit, wie es im NLP heißt, also die Arbeit mit den inneren Bildern, inneren Farbräumen, im inneren bildhaften, sinnlichen Denken, wie mit dem Leckeren. Das kann ich mit Gegnern, vermeintlichen Gegnern genauso machen. Ich kann die näher ranholen, weiter wegschieben in meinem inneren Bild, bis ich selbst mich zentriert habe. Und diese Art von neutraler Zentriertheit ist ein guter Grundpunkt, zu gucken, was jetzt in diesem Moment zentral und wichtig ist. Das heißt, man begegnet dann nicht dem Menschen, wie ich ihn denke, sondern dem Menschen, wie ich ihn wahrnehme. Und das hat als Schlussbogen vielleicht nochmal viel mit dem Thema Wahrnehmung zu tun. Dass ich in einem wohlwollend neutralen Grundzustand, nenne es mal so, die andere Person sehen kann, dann ist viele, die ich in der Gegnerschaft wähne, verdienen ihr Mitgefühl. Und sofort ändert sich mein inneres Bild. Die rutschen näher ran, werden farbiger vielleicht. Ich sehe, achte auf andere Dinge und, und.
Wenn du sagst Mitgefühl, das ist ja ein ganz intensiver Satz, der bei mir so intensiv ankam, den du damals geäußert hast. So oder sinngemäß, Mitleid hat niemand verdient.
Ja.
Es geht um das Mitgefühl. Und wenn ich den Bogen spanne, ich habe den Frank Mercier auch interviewt, das ist der ehemalige Vorstand der Deutschen Depressionsliga e.V. Und er sagt, in der Depressionsforschung, wenn man in Bezug auf Eltern, die viel falsch gemacht haben, mutmaßlich in der Bewertung ist, dass da oft dieser Satz hilft, da war nicht mehr drin. Also diese positive Grundhaltung, positive Absicht, die Eltern möglicherweise hatten, haben sie vielleicht nicht so umgesetzt, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann dieses Mitgefühl wiederum zu entwickeln, da war nicht mehr drin.
Ja, es war so, wie es war. Und irgendwas geht immer. Ich kann da was dazusetzen. Wir sind alle Kinder unserer Vorfahren in irgendeiner Art und Weise. Dieses Richtige, was wir annehmen, das hat ja auch eine Art von Maßlosigkeit. Aber das wäre ein neuer Podcast, über
Absolut.
Narzissmus zu
Und
reden.
deswegen, und das ist ein sehr breites, weites Thema, das auch unfassbar spannend ist, dieser sogenannte hubristische Stolz, der da eine Rolle spielt im Narzissmus. Aber ich habe mir, weil es tatsächlich so ist, dass wir noch, ich könnte jetzt stundenlang, also ich genieße das ja, ich hoffe, dass das auch von der Tiefe her einfach auch Freude gemacht hat heute, habe ich mir eine Schlussfrage notiert, die du teilweise schon beantwortet hast, aber vielleicht fällt dir noch etwas ein, das du ergänzen möchtest. Und zwar geht die so. Tom, wenn Beziehungen, Konflikte und Wahrnehmung zu einem großen Teil aus inneren Landkarten bestehen, wie schaffen wir es, Menschen wieder wirklich zu begegnen, statt nur unseren Bildern über sie?
Ich würde es gerne einfach halten an der Stelle. Bleib überraschungsbereit. Und wisse, dass die Person, die du gegenüber sitzt, auch schon vielseitig ist und eine Gestalt in tausend Formen und Farben. Die kleine Übung, die ich weiß nicht, ob du die in irgendeinem Seminar gemacht hast. Ich mache die nicht jedes Mal, aber ich habe ein großes Vergnügen und eine große Zuneigung auch zu dieser Frage. Man stellt sich vor jemanden, den man kennt und ist still und schaut ihn einfach angemessen, neutral, liebevoll an, macht keine Faxen, sondern einfach nur wahrnehmen. Dann öffnet man die Augen nochmal innerlich und sagt den Satz, ach, jetzt sehe ich dich so frisch als nie zuvor.
Nee, die haben wir nicht gemacht, aber es ist wundervoll. Ist
wunderbar, wie sie plötzlich, es ist viel zu lachen dabei. Dann sieht man sich, ach, der Walten ist ja älter geworden, oder? Der graue Haare, der ist nicht mehr grau, ist weiß. Ach so, guck mal. Und die Zahnlücke hatte ich früher auch schon gehabt, oder die Augen, ach, die sind ja grün, die sind gar nicht blau. Also, sowas, ja. Wir erleben uns so frisch und haben dann eine Idee von positiver Tabula rasa und Überraschungsbereitschaft. Und alles andere ist eigentlich streng genommen Schnee von gestern, das mit dieser Hitze.
Wunderschön. Vielen Dank nochmal für die Übung. Mach die doch einfach mal bei einem guten Freund oder einer guten Freundin oder in eurer Beziehung oder in welcher Konstellation auch immer. Ich habe das gerade in Bezug auf dich gemacht, und? Tom, als du das
ich erzählt hast. Ich sah vermutlich deutlich anders aus.
Das sowieso, der Pferdeschwanz ist neu. Aber für mich war es so, dass ich in dem Moment, ich war ergebnisoffen und bin dir gerade noch mal ein Stückchen näher gekommen in diesem digitalen Raum. Auf Submodalitäten-Ebene bist du noch mal ein Stück herangerückt in dem Moment zu mir. Genau. Das finde ich sehr, sehr schön. Und so eng liegen dann manchmal die Trennung nach unserem Podcast und die Vereinigung wiederum durch so eine schöne Abschlussübung beieinander.
Ja, vielen Dank. Eine schöne Rückmeldung.
Also, ja, und die kommt auch von Herzen. Und jeder, also ich mache hier in meinem Podcast keine Werbung, geht mal auf die Seite tomandreas.de. Das ist ein ganz wundervoller Mensch, den man mal kennengelernt haben sollte, finde ich. Und den man mal hat auf sich wirken lassen dürfen, weil ich niemand kenne, der so ist wie du. Und das ist für mich ein Geschenk und deswegen bin ich dir auch sehr, sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses, wie ich finde, echt tiefe Gespräch und wundervolle Gespräch. Dankeschön, Tom.
Lieber Chris, vielen Dank. Vielen Dank. Und an die Hörer, die das gehört haben, auf ein, ich sag mal so, auf ein Wiederhören, so frisch, wie es dann der Fall sein darf, ohne das gehört zu haben. Also, adieu.
Adieu.